Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Heute mit Luca Pizzato. Guten Tag. Corona-Mutanten, Lockdown, Pandemie. Alles so Begriffe, die mittlerweile jeder kennt, niemand aber so gerne erinnern möchte. Inzwischen werden die Rufe doch lauter nach einer Aufarbeitung der Pandemie und vor allem auch nach der Aufarbeitung des politischen Krisenmanagements. Ein neues Buch bietet einen Aufschlag für diese Aufarbeitung. Unter dem Titel »Alles überstanden – ein Gespräch über eine Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird«. Die beiden Autoren sind heute meine Gäste. Der Virologe Christian Drosten ist bei mir.
Guten Tag.
Und der Journalist Georg Maskolo.
Hallo.
Werfen wir mal einen Blick auf die Zeit der Pandemie. Ist Deutschland im internationalen Vergleich gut durch die Pandemie gekommen, Herr Drosten?
Ja, ich glaube, man muss schauen, womit man vergleicht. Also ich mag gerne einen Blick auf die großen europäischen Industrieländer und da ist Deutschland gut durchgekommen. Da gehört Deutschland zu den Ländern mit der geringsten Sterblichkeit wegen dieser Erkrankung. Also man muss die krankheitsspezifische Sterblichkeit da veranschlagen. Und wir hätten besser sein können. Wir waren sehr gut in der ersten Welle. Wir haben stark nachgelassen zur zweiten Welle hin und kamen dann so in ein Fahrwasser wie viele andere Länder auch.
Vielleicht können Sie uns einmal auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand bringen. Welche Maßnahmen waren denn wirkungsvoll?
Ja, da gibt es einen Prozess, den man Evidenzsynthese nennt in der Epidemiologie und da ist eigentlich eine ganz gute Auswertung gemacht worden bis ungefähr zum Ende des Jahres 2021. Da wurde also die wissenschaftliche Literatur weltweit nach Qualitätskriterien vorsortiert und dann die Ergebnisse zusammengestellt und man kann sagen, die Beschränkungen der Gruppengröße, also sprich Versammlungsverbote und all diese Dinge, die waren am wirksamsten, natürlich auch am einschneidendsten. Dann gibt es Varianten von diesem Thema. Das ist beispielsweise, sind das die Schulschließungen oder das sind Maßnahmen an Arbeitsplätzen. Wir denken an Homeoffice-Regularien beispielsweise. Die waren auch sehr wirksam, weil es ja Varianten dieses Themas sind. Und dann können wir auch sagen, es gibt vielleicht etwas unsichere Wirksamkeit für bestimmte Maßnahmenbereiche. Beispielsweise ist es ziemlich unsicher, ob wirklich es was gebracht hat, im Handel so umfangreiche Schließungen zu machen. Das liegt aber zum Teil daran, dass man das nicht gut nachweisen kann, was das gebracht hat. Denn die Verweildauer beispielsweise in solchen Geschäften ist ja kurz. Und es gibt Bereiche, die vielleicht mangels sehr guter Studienmöglichkeiten nicht gut erfasst sind. Das ist so alles, was wir unter Hygienekonzepten zusammenfassen. Also Hände waschen oder Obergrenzen in bestimmten Räumen, Lüftungsmaßnahmen in bestimmten Räumen. Das ist alles ein bisschen schwer zu greifen.
Weil die Studienlage nicht ganz klar ist.
Ja, man denkt, dass das der Hauptgrund dafür ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass das wirklich einfach nicht so wirksam war. Also es ist schwer zu zeigen, dass irgendwas explizit nicht wirksam war. Man kann froh sein, wenn man die Wirksamkeit belegen kann. Und das kann man eben nicht immer, warum auch immer das dann so ist.
Jetzt ist die epidemiologische Perspektive das eine, also die Perspektive auf die Eindämmung des Virus. Die andere ist die gesellschaftliche und die politische Bilanz. Die Pandemiebekämpfung hat offenkundig viel Vertrauen gekostet innerhalb der Bevölkerung. Also epidemiologisch gut, aber politisch mangelhaft durch die Pandemie gekommen, Herr Maskolo?
Ich würde nicht sagen politisch mangelhaft, aber wir wussten ja von Anfang an, dass Pandemien natürlich nicht nur gesundheitliche, sondern auch gesellschaftliche Folgen haben. Ich glaube, das sehen wir alle, das spüren wir alle. Und für uns ist das auch ein Impetus für dieses Buch gewesen, weil dieses Narrativ, das ja vor allem von der AfD, aber auch aus einem Teil der Gesellschaft kommt, niemand will auf diese Pandemie mehr zurückschauen, niemand will sich mit den Fehlern beschäftigen, niemand will für Offenheit und Transparenz sorgen. Das ist etwas, was wir beide für falsch halten. Es ist ein Fehler, nicht zurückzuschauen, sich die Fragen alle nochmal vorzulegen, sich zu fragen, welche Erfahrungen haben wir eigentlich gemacht? Was würden wir beim nächsten Mal wieder so machen? Was würden wir auf keinen Fall mehr so machen? Das war für uns alle, für eine ganze Gesellschaft ein so einschneidendes persönliches Erlebnis, aber auch eine solche Herausforderung und teilweise auch Überforderung für den Staat, dass es ein schwerer Fehler wäre, jetzt mit diesem Abstand nicht nochmal zurückzuschauen und sich zu fragen, Was lernen wir daraus?
Sie schreiben im Buch von der fatalen Impfpflichtdebatte und sagen, dass das einer der neuralgischen Prozesse war vielleicht, der für Verunsicherung gesorgt hat innerhalb der Bevölkerung. Jetzt kam es am Ende ja nicht zu einer allgemeinen Impfpflicht. Was war fatal daran nach Ihrer Einsicht?
Ja, das Impfen hat ja verschiedene Facetten, aber ich glaube in der Tat, dass für viele Menschen die Erklärung von praktisch allen handelnden Politikerinnen und Politikern in der Pandemie, es wird keine Impfpflicht geben, um dann das Gegenteil zu vertreten, auch wenn es am Ende im Bundestag zu keiner Mehrheit gekommen ist, dass das tatsächlich bleibenden Schaden angerichtet hat. Wir diskutieren ja auch die Frage, ob es eigentlich klug gewesen ist, so früh eine Impfpflicht vollständig auszuschließen und nicht viel stärker auf die Unsicherheit, die Ungewissheit zu setzen und sie zu betonen, die in jeder Pandemie unvermeidlich sein wird. Eine Kommunikation, die geheißen hätte, wir werden alles tun, um eine Impfpflicht zu verhindern, weil niemand eine staatliche Impfpflicht haben will. Aber wir können letztlich auch nicht sagen, wie die Situation und das Virus sich entwickeln werden. Wäre in der Rückschau die klügere Position gewesen, die ja von manchen in der Politik auch zunächst so vertreten worden ist. Ja, ich glaube, viele Menschen empfinden das bis heute als Wortbruch.
In der Rückschau bewerten auch viele Politiker die Schulschließungen als Fehler. Das ist auch eine der umstrittensten Maßnahmen bis heute. Waren die Schulschließungen falsch, Herr Drosten?
Das ist zu eindimensional, das so zu sagen. Also sie waren wirksam. Das ist erstmal eine klare Sichtweise, die man, glaube ich, anwenden kann. Natürlich haben sie Schäden verursacht, Kosten verursacht, genau wie andere Maßnahmen auch Schäden und Kosten verursacht haben. Es ist eine gesellschaftlich-politische Ebene, auf der man das diskutieren muss. Wir haben sicherlich die Schulen relativ früh geschlossen, vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo man noch etwas hätte warten können damit. Und wir haben in Deutschland die Schulen relativ lange geschlossen. Nur wir müssen uns schon klar machen, dass Industrieländer mit unserem Altersprofil eigentlich nie damit ausgekommen sind, die Schulen ganz offen zu lassen. Alle haben irgendwo ein bisschen die Schulen geschlossen. Und das Gegengewicht dazu waren wahrscheinlich am ehesten die Maßnahmen in den Arbeitsplätzen, Arbeitsstätten. Und das war so eine Gewichtung. Manche Länder haben stärker hier und manche haben stärker dort gewichtet in diesen Maßnahmenpaketen. Das alles war eine politische Entscheidung. Am Anfang wusste man ganz wenig. Am Anfang hatte man natürlich auch Befürchtungen, dass dieses Virus Dinge tut, die man nicht gleich offensichtlich sieht medizinisch. Und da ist natürlich dann auch der Reflex, Kinder besonders zu schützen, ein sehr verständlicher Reflex.
Sie haben es angesprochen, die Folgeschäden für Kinder und Jugendliche sind frappierend. Mehr Depressionen, Essstörungen, mehr Belastung auch auf den Eltern, vornehmlich den Frauen, den Müttern. Hat man da vor der ersten Schulschließung, also im März 2020, zu wenig interdisziplinär beraten? Also waren da zu wenig Soziologen, Soziologinnen, Psychologen, Psychologinnen, die das hätten abschätzen können, Herr Drosten?
Das würde ich so nicht teilen. Das ist zwar eine Erzählung, die man oft in verkürzten Darstellungen in der Öffentlichkeit hört. Es wurden nur die Virologen gehört. Das lässt sich nicht objektivieren. Ich kann Ihnen sagen, dass in den Beratungsgremien, bei denen ich beteiligt war, nicht nur Naturwissenschaftler saßen, sondern eben auch sicherlich Sozialwissenschaftler. Sie können schauen, die Schulen wurden ja im März 2020 erstmalig geschlossen und sie haben im März 2020 eine Stellungnahme von der Leopoldina, die von eben solchen Expertinnen und Experten für Psychologie, für Sozialwissenschaftlerinnen geschrieben wurden, genau mit Ausrichtung auf dieses Thema. Und auch sonst, wenn man in der Öffentlichkeit schaut, in medialen Auftritten, ist es nicht zu objektivieren, dass da nur die eine Seite gehört wurde. Und das war auch gar nicht nur die eine Seite in der Wissenschaft. Die Wissenschaft hatte eigentlich doch eine ziemlich große Einigkeit intern. Auch das wurde manchmal nicht ganz präzise wiedergegeben.
Sie wurden ja auch häufig verantwortlich gemacht für die Schulschließung. Jetzt im Buch weisen Sie den Vorwurf sehr stark zurück. Wie kommt es zu diesem Missverständnis, beziehungsweise haben Sie sich da dann vielleicht nicht klar genug ausgedrückt?
Nein, also es tut mir leid. Also ich habe diesen Vorwurf immer von mir gewiesen. Das ist eine Zuschreibung von einigen wenigen Medienquellen, die sich gehalten hat, die wiederholt worden ist, aber sie trifft einfach nicht zu.
Es gab ja etliche Beratungsstäbe. Also ich spreche jetzt von zum Beispiel dem Beratungsgremium von damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Ministerpräsidentin hatten Beratungsgremien, der Gesundheitsminister. Die Bevölkerung hatte da relativ wenig Einblick. Und deswegen wurde auch so ein Vorwurf laut einer Hinterzimmerpolitik. Zugleich braucht es doch auch, insbesondere in Krisenzeiten, die Möglichkeit für Politiker, für Politikerinnen, sich intern erstmal zu beraten. Wie schauen Sie auf diesen Spagat, Herr Maskolo?
Ja, Sie sprechen da ja zwei Punkte an. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an. Ich kenne eigentlich kaum noch jemanden, der damals Handelnden, der nicht im Nachhinein sagt, dass es besser gewesen wäre, einen festen Expertenrat zu haben. Etwas, was dann ja mit der Amtsübernahme von Olaf Scholz als Bundeskanzler praktisch eine seiner ersten Maßnahmen ist, dass er sagt, er setzt einen Expertenrat ein. In dem Expertenrat werden Fragen diskutiert. Was weiß man nicht, was ist noch offen? Es werden schriftliche Empfehlungen abgegeben. Es ist nachvollziehbar, ob diese einstimmig sind, ob es Minderheitenvoten gibt. Da kommt es zu der Form von Nachvollziehbarkeit und Bündelung wissenschaftlichen Sachverstands, die sicher schon sehr früh in der Pandemie eine gute Idee gewesen wäre. So haben wir es ja erlebt, dass es eine unübersichtliche Anzahl von Beratungsgremien gab und all das, was es in der Bundesregierung gab, wurde mehr oder weniger in den Bundesländern dann dupliziert. Die zweite Frage, die Sie ansprechen, ist die der Transparenz. Ich habe ein Verständnis dafür, dass es Situationen in der Krise gibt, in der Politik sagt, wir brauchen einen geschützten Raum, in dem wir diskutieren können. Wir müssen mit Unsicherheiten umgehen. Wir müssen auch mal Gedanken besprechen können, ohne dass sie sofort öffentlich werden. Eine andere Frage ist, ob das im Nachhinein nachvollziehbar ist am Ende einer solchen Katastrophe. Und das kritisiere ich. Ich kritisiere, dass in der Beratungsrunde der Kanzlerin, soweit ich das sehen kann, überhaupt kein Protokoll geführt worden ist. Viel schlimmer noch in der Runde der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Da gibt es so ein Kurzprotokoll. Es gibt auch niemand, der auf die Idee kommt, zu sagen, sollte da nicht ein Tonband mitlaufen, sodass zumindest Historiker mal würden nachvollziehen können, was da gesprochen worden ist.
Es hat ja auch zusätzlich für Verwirrung gesorgt, dass die Länder zuweilen unterschiedliche Regelungen hatten. Und das hat auch vielleicht dazu beigetragen, dass die politische Nachvollziehbarkeit teilweise nicht ganz gegeben war in der Bevölkerung. Also ich erinnere mich an den Frühling 2020, da konnte man in Sachsen zum Beispiel nur mit Maske einkaufen gehen, in Berlin konnte man ohne Maske einkaufen gehen, musste aber in Bussen und Bahnen die Maske tragen. Gleiches dann später mit den 2G-Regelungen in dem einen Land, 2G+ in dem anderen, also geimpft oder genesen und zusätzlicher Test. Also man hatte damals von dem föderalen Flickenteppich gesprochen. Herr Maskolo, Sie haben die politischen EntscheidungsträgerInnen und die Entscheidungsfindung zu der Zeit eng begleitet. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben. Wie haben Sie diese teilweise sehr volatil entscheidenden PolitikerInnen erlebt?
Mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Sorge, mit Momenten der echten Überforderung und dann in einem entscheidenden Moment nicht erkannt, dass eine solche Runde, in der sie sich da trafen, die berühmte MPK, einfach ungeeignet war, um alle Fragen miteinander zu diskutieren.
Ungeeignet? Inwiefern?
Ungeeignet, weil es natürlich auf der höchsten exekutiven Ebene Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber in dieser MPK ging es um die Frage, wie es jetzt mit der zweiten und der dritten Bundesliga ist und wie es mit Friseurinnen und Friseuren ist und wie es im Bereich der Pediküre aussieht. Und das ist früh erkannt worden, dass das eine Überforderung im Detail war, aber es ist bis zuletzt kein Mechanismus dafür gefunden worden. Und was die Frage des föderalen Flickenteppichs anging, so war ja von Beginn an im Grunde eine gute Idee zu sagen, es muss auch gar nicht im ganzen Land überall gleich sein. Es muss nur überall da gleich sein, wo bestimmte Infektionsschwellen überschritten sind, wo klar ist, dass die Dinge außer Kontrolle geraten könnten. Diesen Versuch gibt es ganz früh in der Pandemie, im Grunde schon im Mai 2020 zu sagen, lasst uns doch hier jetzt einfach mal einen verbindlichen Katalog feststellen mit entsprechenden Schwellenwerten. Und wenn die dann erreicht sind, dann ist aber klar, dass überall im Land die gleichen Regeln zu gelten haben. Das war eigentlich ein guter und kluger Ansatz, der in Teilen befolgt, aber in zu weiten Teilen sich bis zuletzt nicht durchgesetzt hat.
Herr Drosten, Sie sagten bereits, dass es eigentlich eine Einigkeit in der Wissenschaft gab. Das haben viele Menschen, mich eingeschlossen, anders wahrgenommen. Gab es für mich zumindest sehr konträre Positionen von verschiedenen Wissenschaftlern. Da war dieses Klischee, drei Wissenschaftler, vier Meinungen. Was ist da schiefgelaufen in der Wissenschaftskommunikation?
Ja, ich glaube, was nicht klar geworden ist, ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und öffentlicher Expertise. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wissenschaft ist ja eine große Zahl von Personen, die durchaus auch organisiert ist und die es durchaus schafft, auch sagen wir so etwas wie Mehrheitsmeinungen oder Mehrheitseinschätzungen und Mehrheitsempfehlungen zu Papier zu bringen. Und das ist auch passiert. Wir haben eine Unterschiedlichkeit in den Disziplinen, aber es ist nie so gewesen, wie manche sich das vielleicht vorstellen bei der öffentlichen Darstellung, dass da einerseits die Epidemiologen und Virologen sind, die sagen, Ausbreitung verhindern, und dann sind da die Sozialwissenschaftler, die sagen, aber bitte alles offen lassen, damit vielleicht die Kinder nicht Bildungsschäden davontragen. Diese Uneinigkeit, diese Lager hat es nie gegeben. Jetzt hat aber die Öffentlichkeit natürlich das so gar nicht wahrgenommen, sondern was wir gesehen haben, waren Wissenschaftler, / Wissenschaftlerinnen in der Öffentlichkeit. Und das identifiziert man dann mit der Wissenschaft. Ja, da ist dann eine Person und die hält man für die Stimme der Wissenschaft oder für die Gegenstimme der anderen Seite der Wissenschaft. Und das ist so in Wirklichkeit nicht gewesen. Wir haben gerade in den Naturwissenschaften, muss man das einfach feststellen, weniger dieses Operieren mit Meinungen. Ja, also in der Öffentlichkeit wird häufig dann gesprochen von dem Diskurs, den die Wissenschaftler die ganze Zeit führen. Das ist in den Naturwissenschaften, Medizinwissenschaften nicht so stark der Fall. Also wir haben einen Gegenstand, der ist am Anfang noch ein bisschen im Nebel. Wir nähern uns dem an durch Forschungstätigkeiten, aber wir drehen uns nicht um 180 Grad dabei. Es gibt nicht diese vollkommen konträren Meinungen A und B und irgendwo liegt der Kompromiss in der Mitte. Es ist sicherlich der Dringlichkeit der Situation geschuldet und auch sicherlich etwas der Kontrastierung in der medialen Darstellung, der Auswahl von bestimmten Personen in der Öffentlichkeit, dass man vielleicht auch Vertreter einer wissenschaftlichen Hauptmeinung 1:1 gegenübergesetzt oder gestellt hat in der öffentlichen Darstellung mit Vertretern von vielleicht Minderheits- oder Einzelmeinungen. Und dadurch ist dann der Eindruck entstanden, das sind gleich starke Kräfte, die ringen da irgendwo miteinander.
Das ist ja der Vorwurf der False Balance. Mhm. Also eine Minderheitenmeinung wird überproportional abgebildet in den Medien. Also würden Sie sagen, manche Stimmen oder manche Positionen hätten nicht eingeladen werden sollen?
Naja, also mir geht es nicht um Personen. Das gibt es viele Leute, die in der Öffentlichkeit sich präsentiert haben. Aber dieses Thema der False Balance ist in ganz vielen Ländern festgestellt worden, aus der Wissenschaft heraus, auch aus der, sagen wir, Medien-Community heraus hat man das immer wieder gesehen. Das war kein rein deutsches Phänomen, dass wir eben diese False Balance hatten in der öffentlichen Darstellung.
Ihre Kritik an den Medien geht ja auch noch weiter im Buch. Sie kritisieren eine zu oberflächliche Berichterstattung. Und zugleich waren Sie ja selber Teil der Medien. Sie hatten einen Podcast, bei dem Sie ausführlich Zeit hatten, über wissenschaftliche Befunde und Erkenntnisse zu sprechen. Wie passt das zusammen?
Naja, also ich war eigentlich relativ häufig in diesem Podcast. Ansonsten habe ich nicht viel andere Medienarbeit gemacht. Sehr selektierte, dosierte Print-Interviews hier und da. Dann war der Podcast ja ein rein mediales Produkt. Das ist nicht mein Podcast, sondern es gab noch eine andere Wissenschaftsstimme, Sandra Ziesek, meine Kollegin aus Frankfurt. Es gab mehrere Wissenschaftsjournalistinnen, die das sehr gut vorbereitet und durchgeführt haben. Und das war einfach für mich eine Ressource, für die ich mich entschieden habe, meine Zeit zu investieren in einem sozialen Engagement als Wissenschaftler. Also wenn Sie als Fachmann für irgendein gesellschaftliches Problem dastehen, dann müssen Sie sich fragen, ob Sie das verantworten können, dass Sie jetzt nichts sagen und nicht Hilfestellung geben einer Gesellschaft, die ihre Forschung 20 Jahre über Steuermittel finanziert hat. Ich kann diese Frage für mich nicht mit gutem Gewissen so beantworten, dass ich sage, ich halte mich da fein raus. Ich nehme jetzt die Forschungsmittel mit, die auf den Markt kommen und mache still und heimlich meine Forschung. Das war nicht meine Haltung dazu. Das hätte ich nicht richtig gefunden.
Ihr Vorwurf der Oberflächlichkeit, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sie hatten eben einen Podcast und ich hatte auch den Eindruck, dass es eine sehr, sehr breite Berichterstattung gab, in der sich darum bemüht wurde, wissenschaftlich aufzuklären, die einzelnen Begriffe zu klären. Also nochmal, dieser Vorwurf der Oberflächlichkeit, den sehe ich da nicht.
Ja, also Medien müssen übersetzen, die können nicht die Tiefe und Komplexität der Wissenschaft bringen. Und ich bin vielleicht in dieser Übersetzungskette da das erste Glied gewesen. Und dann kommt das zweite Glied, das sind die Medien. Und dabei kann natürlich in der Übersetzung mal was schief gehen oder verloren gehen. Das passiert immer. Ich glaube aber insgesamt, dass in der Breite der Medien das doch ganz gut gelaufen ist. Also ich sehe das auch nicht als ganz breite Medienkritik. Es hat eben bizarre Auswüchse gegeben an einigen Stellen, in einigen wenigen Medienquellen, die mich auch persönlich dann natürlich betroffen haben, weil ich angegriffen wurde und massiv falsch dargestellt wurde. Das lässt einen natürlich nicht ganz kalt.
Ja, darüber ringen wir ja auch in dem Buch, weil ich mich daran störe, die Medien, weil vorher reden wir über das Thema der Wissenschaft und Christian Drosten sagt, Mensch, irgendwie die Wissenschaft und da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Den Punkt, den Christian Drosten hat und da sind wir uns in dem Gespräch einig, wir reden ja jetzt hier zu einem Zeitpunkt, wo relativ klar ist, dass es eine, oder man hoffen kann, dass es eine politische Form der Aufarbeitung geben wird. Aber das muss ja nicht der Schlusspunkt sein, sondern wir sind einig, dass es sehr gut wäre, wenn die Wissenschaft auf ihr Handeln nochmal zurückschaut. Entlang all der Fragen, die wir hier an diesem Tisch gerade diskutieren. Was ist da eigentlich gut gelaufen und was ist da überhaupt nicht gut gelaufen? Und das gilt für den medialen Betrieb ganz genauso, weil wenn man durch eine so lange Zeit von Herausforderungen und Überforderung geht, wo man über eine so lange Strecke ja auch im journalistischen Betrieb damit umgehen muss, dass man es mit einem hohen Grad an Ungewissheit zu tun hat. Was bedeutet das eigentlich für Berichterstattung? Also dieser Blick zurück, sich eigene Berichterstattung nochmal anzugucken, zu sagen, wo gab es da Mechanismen, auf die man achten sollte, Dinge, die man möglicherweise nicht wiederholen sollte.
Die Debatte um eine Aufarbeitung kommt ja gerade so langsam wieder ins Rollen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat vergangenes Wochenende im Sommerinterview Bürgerräte als Format vorgeschlagen. Im Gespräch sind auch eine Enquete-Kommission, also eine Kommission aus ExpertInnen und Abgeordneten. Was meinen Sie, kann eine solche Kommission oder auch ein Bürgerrat leisten für die Aufarbeitung, Herr Mascolo?
Also ich finde das zunächst mal beides gute Ideen. Ich störe mich auch im Gegensatz zu manchen anderen, die sagen, entweder Bürgerrat oder Enquete-Kommission, daran überhaupt nicht. Kann mir auch schwer vorstellen, dass das dann eigentlich schon das Ende wäre. Übrigens auch wegen der dann doch kurzen Zeit dieser Legislaturperiode noch. Aber wo immer jetzt mal ein Anfang gemacht wird, wo immer anerkannt wird, dass die beiden Argumente, die ich in den letzten 2 Jahren am häufigsten gehört habe, warum es keine Aufarbeitung gibt. Erstens, das hilft doch nur den Falschen und zweitens, wir haben jetzt andere Probleme. Und ich glaube, dass das exakt die beiden Argumente sind, die dafür sprechen, aufzuarbeiten. Man darf dieses Thema nicht den Falschen überlassen, der AfD, für die die MPK Merkels Seuchenpolitbüro ist und die das Narrativ nähren. Nur wir sind diejenigen, die sich tatsächlich dafür interessieren, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und auch die Frage, wir haben jetzt andere Probleme, die haben wir wahrlich. Aber man möchte auch nicht erleben, dass eines Tages zu all den Problemen, die wir haben, möglicherweise eine weitere Pandemie hinzukommt und wir feststellen, dass wir gar nicht besser, sondern womöglich sogar schlechter vorbereitet sind, dass wir keine Erfahrungen, keine Schlüsse aus dem letzten Mal gezogen haben. Ich fände das eine deprimierende und keine schöne Aussicht.
Stichwort weitere Pandemie. Ich würde gerne auf heute bzw. die Prognosen für morgen und die Zukunft richten. Wie hoch ist denn die Gefahr einer neuen Pandemie? Es gibt jetzt dieses Vogelgrippevirus, das in den USA erkannt wurde, entdeckt wurde. Muss man sich da Sorgen machen?
Ja, also ich mag immer diese Fragen, die dann so quantitativ beginnen. Wie hoch ist denn die Gefahr? Und dann frage ich mich, soll ich das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 ausdrücken? Es ist nicht möglich, dazu wirklich eine Einschätzung zu geben. Ich kann mir zum Beispiel jetzt zu diesem H5N1 Vogelgrippevirus bei Milchvieh in den USA vorstellen, dass wir irgendwann in absehbarer Zeit in eine Pandemie reinrutschen mit diesem Virus. Das wäre bedauerlich, denn wir können das im Prinzip jetzt live mitverfolgen und könnten da auch massiv einschreiten. Das scheint im Moment nicht sehr stark zu passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema in kurzer Zeit wieder erledigt ist, weil man eben einschreitet und weil das Virus sich vielleicht nicht so stark und so schnell an den Menschen anpasst. Das sind eben natürliche Dinge, bei denen man vielleicht eine Sache sagen kann: Wenn das lange Zeit so weitergeht, dann ist es relativ sicher, dass dieses Virus sich irgendwann anpassen wird. Dann werden wir damit wohl Probleme bekommen. Aber wie gesagt, es ist sehr schwer zu sagen, wie lang diese Zeit ist. Also vielleicht sprechen wir hier nicht von einem Jahr, sondern 20 rein theoretischen Jahren. Dann ist meine Aussage wissenschaftlich immer noch genauso richtig. Die öffentliche Wahrnehmung würde aber dann sich ganz anders orientieren oder es ganz anders verstehen.
Wäre Deutschland denn gut vorbereitet auf eine neue Pandemie?
Ich glaube, dass es Bereiche gibt, in denen wir tatsächlich besser aufgestellt sind. Dazu gehört das berühmte 100-Tage-Ziel für Impfstoffe beispielsweise. Also beim nächsten Mal noch schneller zu sein. Es ist nicht, dass wir gar nichts auf der Habenseite hätten. Aber wir haben einfach auch Dinge, die wir erreichen wollten, vor allem im globalen Maßstab, nicht erreicht. Dazu gehört ganz sicher vor allem der Weltpandemievertrag. Einmal zu sagen, wir schaffen jetzt mal so ein Regelwerk, was hilft es uns auch alleine, wenn wir hier bei uns ein Stück besser aufgestellt sind. Wir kennen inzwischen alle die Probleme. Entscheidend ist jedenfalls aus meiner Sicht, jeder neue Ausbruch muss schnell gemeldet werden. Alle Daten müssen zur Verfügung gestellt werden. Das ermöglicht erst das schnelle Handeln. So, auf der anderen Seite ist vor allem der globale Süden tief erzürnt über die Verteilung von Impfstoffen oder die Nichtverteilung von Impfstoffen in der ersten Phase. Also es wurden auf eine kluge Art und Weise die Probleme der vergangenen Pandemie früh identifiziert und daraus entstand dieses außerordentlich ambitionierte Vorhaben zu sagen, dann lass uns doch mal gucken, wie wir daran arbeiten können, im globalen Maßstab besser aufgestellt zu sein.
Die Aufarbeitung also auch international über den nationalen Maßstab hinaus denken, wenn ich Sie da.
Ich glaube, alles andere wird uns so wahnsinnig viel auch nicht helfen, weil was jetzt Pandemie ist und was es bedeutet und dass dieser WHO-Satz, niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind, eine absolute Berechtigung hat, haben wir nun alle gelernt. Insofern ist bei allen Schlussfolgerungen, die wir bei uns ziehen, ist ganz sicher auch notwendig, dass man schaut, zu welcher besseren Vorbereitung kann man in einem globalen Maßstab kommen.
Zur Aufarbeitung gehört auch das Erinnern. Sie beschreiben in dem Buch, dass es in Italien zum Beispiel einen Gedenktag gibt. In Großbritannien gibt es eine lange Mauer, an der handgemalt über 200.000 Herzen gemalt wurden, direkt an der Themse. In Deutschland gibt es nichts in der Form. Also ist es auch ein Kampf gegen das Vergessen der Pandemiezeit, Herr Drosten?
Ich denke, es ist wichtig, gegen dieses Vergessen anzuwirken. Nicht nur natürlich in Form von Symbolen, aber auch in Form von Symbolen. Das ist sicherlich mehr als nur eine Geste. Das Vergessen zu bekämpfen liegt aber auch in anderer Hinsicht vor uns. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht, sagen wir mal, in so einen Erinnerungsnebel hinein dann getäuscht werden von populistischen Stimmen, die die Dinge im Nachhinein verändern wollen, verdrehen wollen und suggerieren wollen, den vielen, vielen Menschen, die das alles mitgetragen haben, die dafür auch Opfer gebracht haben, dass das am Ende alles irgendwie dann doch umsonst gewesen sein soll. Das ist einfach hinterhältig.
Ich bedanke mich für das Gespräch bei Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, und Georg Maskolo, freier Journalist und Autor. Ihr Buch ist am Donnerstag im Ullstein Verlag erschienen. Der Titel: Alles überstanden, ein überfälliges Gespräch über eine Pandemie, die nicht die letzte gewesen sein wird.